Weggesuchtet. Der Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust bei Radio Hamburg.
Herzlich willkommen zur neuesten Episode von Weggesuchtet.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich. Ich bin mit Tina.
Ja, und mich kennt ihr ja auch. Ich bin Christian und wir haben eine gute Nachricht diese Woche. Ab 12. Juni darf zumindest in Kalifornien, also im Bundesstaat Kalifornien, wieder gedreht werden. Also es dürfen wieder Filme gedreht werden, es dürfen wieder Serien gedreht werden, aber natürlich unter erschwerten Bedingungen. Und Bettina, du hast dich mal schlau gemacht, was da alles erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, ne?
Na, jede Menge Auflagen wegen Corona natürlich, genau wie bei ganz normalen Leuten wie bei uns. Man muss auf Abstand dann achten, man muss Hygienemaßnahmen einhalten, also Mundschutz tragen, sich häufig die Hände waschen. Und das ist ja gerade so bei Stylisten und Make-up-Artisten und Hair-Artisten ist das ja dann so, die müssen richtig Schutzkleidung tragen.
Das ist wie beim Friseur hier, ne? Also wenn du hier zum Friseur gehst.
Ja, der hat ja dann nur die Maske auf. Und, ja.
Achso, der trägt so richtig so einen Schutzanzug dann, ne? Also so ein wie im Science-Fiction-Film.
Ich habe auch gedacht, das muss eigentlich sein, wie in so einem Raumschiff in die dritte Dimension geht es dann mit dem Schutzanzug. Ja. Naja, und dann natürlich mit den Abstands Regeln. Du hast ja oft auch so Massenszenen. Das soll dann alles auf ein Minimum beschränkt werden. Und ich habe mich auch gefragt, wie ist denn das dann eigentlich bei Liebesszenen, wenn die eine Kussszene drehen?
Ja, das geht dann nicht. Das muss alles digital wahrscheinlich gemacht werden, computeranimiert.
Genau. Und wie ist das eigentlich, wenn Leute dann nochmal vorsprechen für eine Rolle? Das soll auch so sein, dass das meistens virtuell dann umgesetzt wird. Oder wenn sie proben. Es gibt es ja manchmal auch, dass Szenen dann vielleicht umgeschrieben werden oder nochmal geprobt werden müssen. Das soll dann mit Plexiglas und also auch so richtig wie in so einem Hochsicherheitstrakt.
Also Ben Hur könnte man zurzeit nicht drehen. Und ich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, weil wir waren ja bei diversen Dreharbeiten auch schon auf diversen Filmsets. Und wie soll das funktionieren? Die Leute sind da so eng zusammen. Und wer kontrolliert das eigentlich?
Ist dann da doch ein Corona-Beauftragten, der soll das dann einhalten.
Corona-Polizei greift ein. Also wenn es
naja, ich stelle mir dann gerade so vor, wenn so ein A-Megastar Tom Cruise, dann kommt der Corona-Beauftragte und sagt, hey Tom, du stehst hier zu dicht an dem dran.
Ja, klar.
Und dann wird der Abstand nachgemessen. Ja, so in etwa muss man sich das vorstellen. Und ich weiß das noch, wenn ich mal bei Dreharbeiten zum Beispiel in Berlin, in Potsdam, in Babelsberg da war, dann gibt es ja immer einen Break, die Mittagspause, dann essen alle zusammen, man sitzt zusammen an Bänken, quatscht ein bisschen.
Geht ja nicht jetzt, ne?
Das ist nämlich diese Foodtrucks, das soll es alles nicht geben. Stattdessen eingepacktes Essen. Also
der menschliche Aspekt wird zu kurz kommen. Ich weiß nicht, sieht man das nachher auf der Leinwand? Das werden wir beobachten ganz genau. Und ich glaube auch, dass es sehr viel länger dauern wird, einen Film überhaupt zu drehen. Also es wird teurer.
Auf jeden Fall. Also höhere Produktionskosten, denke ich mal. Dann die Zahl der Crewmitglieder soll ja kleiner sein. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich mehr Drehtage, um so eine Produktion fertigzustellen und im Endeffekt also teurer. Die Frage ist, wer zahlt das dann? Wahrscheinlich wir an der Kinokasse, wenn wir dann ins Kino gehen.
Vielleicht werden die Preise erhöht. Also es ist ja so.
Bei den Streamern wird es wahrscheinlich vielleicht auch teurer.
Ja, manche werden jetzt sagen, dann dauert das halt ein paar Tage länger. Aber wenn man weiß, dass bei großen Produktionen ein einziger Drehtag, also bis zu $1 Million, manchmal sogar $2 Millionen kosten kann, wird das Budget natürlich bei weitem dann überziehen und ja, irgendjemand muss es am Ende bezahlen. Ne?
Naja, und wenn jetzt wirklich jemand infiziert sein sollte, dieser Crew, dann liegt ja die ganze Produktion erstmal wieder auf
Eis. Für 14 Tage, ne?
Ja, mindestens. Also deswegen soll dann auch ständig Fieber gemessen werden. Crewmitglieder sollen da in regelmäßigen Abständen Tests machen, ob sie infiziert sind. Also der Aufwand ist sehr viel höher wahrscheinlich. Ja, und mit den Kosten muss man mal gucken, wer das dann am Ende zahlt.
Der Kinobesucher muss bestimmt die Zeche zahlen am Ende. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil irgendwie muss das Geld ja wieder reinkommen.
Naja, der Streaming-Nutzer eventuell ja auch, weil da erhöhen sich die Produktionskosten wahrscheinlich ja auch.
Ja, und das war schon das richtige Stichwort Streaming, der Streaming-Nutzer. Und wir müssen ja Gott sei Dank nichts extra bezahlen für die neuen Serien, deren Abo wir sowieso schon haben bei den Streamern. Und unser Serienstart der Woche, Gott sei Dank schon vor Corona gedreht natürlich und jetzt fertig geworden, pünktlich ist Penny Dreadful City of Angels. Hatten wir vergangene Woche schon angekündigt, also weil wir haben hier einen Penny Dreadful-Fan. in der weggesuchte Lounge, wer könnte das wohl sein?
Und jemanden, der es gar nicht mag, und das bin ich.
Ja, Penny Dreadful, müssen wir kurz erklären, ist eine Serie, die ich damals, als sie anlief, allein schon 2014 war das, allein schon deswegen spannend fand, weil sie von Menschen gemacht wurde, von denen man meint, dass sie einfach spannende Sachen machen. Das waren John Logan und Sam Mendes als Produzenten, und John Logan war auch Showrunner der ganzen Geschichte und hat auch die meisten Drehbücher geschrieben, bis auf wenige Ausnahmen. Und ich dachte, als ich das erste Mal das gehört habe, worum es geht, habe ich gedacht, das will ich eigentlich gar nicht sehen. Also das ist halt so viktorianisches England, London, Ende des 19. Jahrhunderts und dann eben mit Figuren wie Dracula, Frankenstein, Jekyll, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich dachte, wie soll das alles funktionieren? Weil solche Sachen mag ich eigentlich auch nicht. Also ich mag schon so Horror, aber es muss irgendwie auch so ein bisschen in der Wirklichkeit eine Basis haben, damit es auch wirklich gruselig ist für mich. Dann habe ich aber angefangen zu gucken.
Ja, ich ja auch. Ich habe mir das auch mit angeguckt. Und bei mir, meine Vorurteile haben sich komplett bestätigt. Ich fand es langweilig. Ich bin da nicht reingekommen. Das ist nicht meine Serie. Zu künstlich. Ein Plot, der mich null interessiert hat. Ja,
schön, dass du das jetzt schon alles vorweg erzählt hast. Ja, ich wollte noch ein bisschen mehr erklären zu Penny Dreadful.
Kannst du ja auch. Du bist ja ganz anderer Meinung. Da liegen wir so diametral auseinander.
Also ich fand es eben überhaupt nicht unspannend, ich fand es eben total spannend und war auch völlig fasziniert. Im Mittelpunkt der Serie steht Eva Green, die ja so ein Medium ist, die irgendwie Kontakt zur übernatürlichen Welt, einer übernatürlichen Parallelwelt hat, und darum herum werden eben, ach ja, Dorian Gray ist zum Beispiel auch dabei, werden eben diese ganzen Geschichten aus diesem, ja, diesen romantischen Horrorroman eigentlich gesponnen. Penny Dreadful heißt übrigens so viel wie, also wurden früher in Großbritannien die diese billigen Schauerromane, die man für so einen Penny kaufen konnte, also Penny Dreadful, was sagt man bei uns? Groschenromane, hat man, glaube ich, mal gesagt. Also so, dem entspricht das, deswegen hieß die Serie auch so. 3 Staffeln lang, John Logan und Sam Mendes hatten sich kennengelernt bei den Dreharbeiten zu 2 Bond-Filmen, also erstmal natürlich Skyfall und dann Spectre. Und ja, Sam Mendes, Oscar-Preisträger, gerade mit 1917 ja einen Riesenerfolg gehabt. Und
ja, ein super Film, den ich wirklich toll finde. Und man kann ja auch mal daneben greifen, wie dann mit Penny Dreadful.
Was? Ja. Man kann auch
Genies haben mal schwache Stunden.
Man kann auch jenseits von Bond mal ganz geniale Sachen machen, jenseits von Kino. Nein, es war eine sehr seltsame Serie, weil ich fand die ersten beiden Staffeln genial, habe ich so weggesuchtet. Und die dritte Staffel wurde dann plötzlich richtig schlecht. Also,
es lief da immer so, ich war, wenn er das sehen wollte, ich war dann verabredet mit Freunden und dann hast du es alleine weggesucht.
Ja, es war nicht ganz einfach. Ich musste natürlich mal warten, bis du aus dem Haus warst. Und da wir aber doch sehr viel zusammen machen, was ich auch sehr schön finde, war also wenig Zeit für Penny Dreadful. Und wenn ich es dann gucken konnte, musste ich gleich mehrere Folgen hintereinander sehen.
So hast du dir die tolle Serie dann so aufgehoben wie eine schöne Pralinenschachtel, nur für besondere Gelegenheiten.
Eine schöne Pralinenschachtel, naja. Aber egal, die dritte Staffel hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Und die endete auch relativ abrupt, und damals war großer Aufschrei bei allen Fans. Da stand plötzlich das Ende und alle sagten so, das haben wir so gar nicht erwartet. Und
aber darum geht's ja jetzt eigentlich gar nicht. Wir machen jetzt mal
Ich wollte Penny, die Überleitung gerade schaffen, ja, dass alle
Penny Dreadful,
City of Angels. Genau, und das sind wieder Sam Mendes und John Logan. Und es ist aber niemand mehr dabei aus der Besetzung der ersten Staffel. Obwohl, ganz stimmt das nicht, weil Rory Kinnear ist immer noch dabei, der in der ersten Rolle ganz genial Frankensteins Monster gespielt hat. Und der jetzt in dieser Staffel hier so einen komischen Nazi-Kinderarzt spielt. Also einen Deutschen, der in Los Angeles lebt. Es gibt einen totalen Neuanfang. Also diese Serie hat nichts mehr mit der alten Penny Dreadful-Serie zu tun, außer dass auch wieder Mythen aufgegriffen werden und so Horrorelemente. Wir bewegen uns diesmal, sind wir im Los Angeles 1938, also auch in Hollywood. Und das Ganze spielt sich erstmal, beginnt im Milieu mexikanischer Einwanderer.
Ja, und dann gibt es 2 Detectives. Dann gibt es 2 Detectives. Ja, nochmal richtig. Dann gibt es 2 Detectives. Der eine hat mexikanische Wurzeln. Und dieses Detective-Team, die müssen einen grausamen Ritualmord aufklären. Beziehungsweise es sind 4 Morde, 4 Leichen, die gefunden werden.
In einem ausgetrockneten Flussbett, fürchterlich hergerichtet.
Genau, und den Plot dieser Handlung, den finde ich auch ganz spannend. Und dann gibt es aber weitere Plots. Da gibt es dann diese mysteriöse Frau, die ja, über übernatürliche Fähigkeiten verfügt.
Sie ist eine Dämonin. Ne?
Also, ja, also sehr grausam.
Als Dämonin sollte sie so ein paar übernatürliche Fähigkeiten sollte sie auf jeden Fall haben.
Genau, und diese Frau, die verbreitet Angst und Schrecken und sie wird gespielt von Natalie Dormer. Die Game of Thrones Fans werden jetzt sofort wissen, welche Rolle sie gespielt hat. Marjorie Tyrell.
Ja, wir kennen sie auch aus Die Tribute von Panem oder The Tudors. Da hat sie Anne Boleyn gespielt übrigens. Da war sie auch dabei.
Da fand ich sie ganz toll in der Rolle.
Fand ich sie auch sehr gut. Also eigentlich ihre beste Rolle bisher, fand ich. Ja, und es ist eigenartig künstlich. Also es gibt diese Dämonen, damit fängt auch das Ganze an, die dann zusammentrifft mit dieser Santa Muerte. Das ist ja so eine Figur aus der mexikanischen Mythenwelt. Also diese Heilige, die den Toten ins Jenseits hilft. Und die beiden, damit mit dieser Konfrontation zwischen den beiden fängt die Serie eigentlich an, weil die Dämonin kündigt eben an, dass sie für Chaos und Rassenunruhen sorgen wird. Es wird Kämpfe geben und das Ganze ist aber eigenartig künstlich. Man fragt sich, wann steigt da so ein von 0 auf 100? Und ich bin da eigentlich nie so richtig reingekommen bisher, also was ich gesehen habe. Ich dachte, wo kommt diese Dämonin eigentlich plötzlich her? Was will die eigentlich? Dann gibt es noch diesen komischen Parallelhandlungsstrang mit den Nazis in Los Angeles, was ja zurzeit auch sehr beliebt ist, ne?
Was ich ganz spannend fand, dieser eine Handlungsstrang, das könnte fast ein Kommentar zur Gegenwart sein. Das ist nämlich die Diskriminierung in Amerika im Jahr 1938 einer Minderheit. Das sind in dem Fall sind es die Mexikaner, sind es Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln. Und dieser eine Polizist ist ja auch, hat mexikanische Wurzeln. Und der wird auch diskriminiert von seinen Kollegen. Das ist eben die kleine Geschichte. Die größere ist eben, dass es nicht nur innerhalb der Polizei diese Diskriminierung gibt, sondern dass es zu einem Aufstand kommt in einer mexikanischen Siedlung.
Weil eine Schnellstraße gebaut werden soll, also genau. eine Autobahn. Genau. Und das hat mich auch überrascht, weil die Drehbücher wurden ja geschrieben lange bevor wir jetzt diese aktuelle Situation haben mit den Unruhen. Und das sind natürlich auch alles Kommentare zum aktuellen Amerika Donald Trumps. Mhm. Und die jetzt eben durch die aktuelle Situation nochmal zusätzlich total aktuell sind.
Ja, und diese eine Szene eben auch, dass bewaffnete Polizei auf die eigene Bevölkerung losgeht und versucht, diese Demonstrationen aufzulösen, ist natürlich auch so ein Kommentar, den man lesen könnte als aktuellen Bezug.
Ja, ihr seht schon, es wird jetzt, wenn ihr jetzt so zuhört und noch nichts gesehen habt, wird es jetzt langsam verwirren. Ne? Nazis und Mexikaner und überhaupt und Polizeigewalt und Dämonen. Und das ist es irgendwie auch. Man hat da versucht, sehr viel reinzupacken. Wie gesagt, Natalie Dormer als Magda, die dann auch noch unterschiedliche Frauencharaktere spielt. Und wie gesagt, also was ich bisher überhaupt noch nicht gekauft habe, gut, es spielt 1938, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und es gibt eben diese Nazi-Verschwörung in Los Angeles. Thomas Kretschmann spielt einen deutschen Architekten, der schon die Invasion eigentlich Hitlers plant, so ein bisschen. Und der von einem Gestapo-Chauffeur da irgendwie rumchauffiert wird. Fand ich auch total seltsam. Also manchmal findet man ja Sachen so seltsam, dass man sie irgendwie schon wieder gut findet. Bisher fand ich sie aber einfach nur seltsam.
Ja, das sind so, finde ich, jetzt so unterschiedliche Handlungsstränge, die da nicht immer richtig gut zusammengehen. Das wird so kein Ganzes. Wir sind jetzt aber auch noch am Anfang der Serie. Man weiß jetzt nicht, wie sich das so weiterentwickelt. Aber so mein erster Eindruck ist eben auch, hat mich nicht so wirklich gekickt. Ich bin jetzt auch kein, also wie ihr ja wisst, habe ich ja nun lang und breit erklärt, kein Penny Dreadful. Nein, kein Penny Dreadful Fan. Mich würde jetzt von dir nochmal interessieren, du als Fan, wie ist das jetzt,
ja, ich habe mir ja vorgenommen, das nicht zu vergleichen, weil ich will ja offen.
Muss man doch irgendwie.
Ich habe ja gesagt, ich will ja offen für.
Er hat doch so viele Fans.
Ja, ich will ja offen für Neues sein und will mich da auch nicht so blockieren lassen. Aber es ist ja einfach so. Also ohne Eva Green ist das ja sowieso schon mal alles nichts. Ne? Also ohne Eva Green kann es auch keinen Penny Dreadful geben. Nein, es ist. Ich war das erste Mal, war ich total angefixt und fand das. Es war eine faszinierende Welt, von der ich mehr wissen wollte. Diesmal muss ich mich so ein bisschen zwingen, natürlich auch professionell, ist ja klar, das weiterzugucken. Es interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Also der Funke hat noch nicht so richtig gezündet. Und im Vergleich zur ersten Serie, Penny Dreadful Serie, finde ich es bisher enttäuschend.
So, andere Frage ja noch, du, für die Fans jetzt und die Leute, die vielleicht einsteigen wollen, findest du, dass man das gesehen haben muss, Penny Dreadful? Kann man da jetzt einsteigen?
Achso, du meinst ohne die erste, ja klar, total. Also das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und ich empfehle allen, doch nochmal die erste Serie, Penny Dreadful, zu sehen. Läuft ja bei Netflix, alle drei Staffeln.
Wenn du das jetzt gar nicht willst, wenn du jetzt einfach sagst, das will ich gar nicht, ich will Penny Dreadful, City of Angels sehen, kommt man da rein?
Ja, sag ich ja, du brauchst kein Vorwissen, also weil das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also die Sachen kommen da ja nicht mehr vor, die in der ersten Staffel vorkommen. Also zum Verständnis ist es auf keinen Fall notwendig. Eva Green übrigens, fällt mir gerade noch ein, das ist ein Interview, an das ich mich immer noch erinnere. Weißt du noch, Bettina, wir waren mal, und jetzt wird es völlig absurd, aber es war ja bisher auch schon absurd, warum soll es nicht absurd weitergehen? Wir hatten mal ein Interview mit Eva Green in St. Peter-Ording.
In der Nordsee, mitten im Winter, total kalt und es hat geregnet.
Ja, und das war, wir bekamen die Einladung, wollt ihr Eva Green in St. Peter-Ording interviewen? Und wir sagen, St. Peter-Ording, was macht Eva Green, die ja auch so der Inbegriff irgendwie des Glamour und auch so der dekadenten Schönheit irgendwie ist. Was macht die denn bitte in St. Peter-Ording? St. Peter-Ording. Und ja, das Rätsellösung war, sie hat einen Film gedreht, der auch deutsche Fördergelder bekommen hat, unter anderem auch aus dem Topf von Hamburg-Schleswig-Holstein und dann wurde in St. Peter-Ording gedreht und es war wirklich ein Tag, an dem es in Strömen gegossen hat. Wir standen da erst am Strand rum unter so einem Schirm und Eva Green, da sind doch diese Häuser auf diesen Pfählen oben gebaut und da wurde auch gedreht und das war auch das, da hielten sich die Schauspieler auch auf und da saß Eva Green in eine, weiß ich noch, eine dicke Wolldecke gewickelt und trank Tee und sagte auch so, ich finde das total surreal. Also die schlief ja auch in St. Peter-Ording. Da hatten sie irgendwie so ein Hotel für sie blockiert.
Sehr glamorous.
Ja, ihre Mutter war dabei, das weiß ich noch. Aber sie war, ich fand sie total nett und ich fand das erstaunlich. Also sie hat ja, wir haben ja richtig, es war richtig nett. Ne?
Das
ja,
war so. Sie war ja mal das Bond-Girl, wer das vielleicht nicht mehr erinnert. James Bond und ja, sie war fast ein bisschen schüchtern.
Ja, sie war so ein bisschen schüchtern, aber auch sehr nett, fand ich. Also ja, total, also ganz total, anders, ja, als ich erwartet hatte. Und wir hatten auch richtig lange uns noch unterhalten nach dem Interview. Es war sehr schön. Und, ach ja, Warm Peace, der Film.
Ja, war auch so ein Projekt, das mir jetzt
Film,
nicht so
nicht gesehen haben muss, aber
gefallen hat, um das mal charmant auszudrücken. So, jetzt aber nochmal die Daten. Penny Dreadful, City of Angels, läuft auf Sky. 10 Episoden und jede ist so circa 60 Minuten lang.
Und wir haben noch ein Projekt, was auf Amazon Prime aktuell läuft, was wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen, und zwar den Schweini-Film. Der Schweini-Film mit dem schönen Titel Schweinsteiger Memories von Anfang bis Legende. Dahinter steckt Til Schweiger als Produzent, der das Ganze produziert hat.
Ja, aber er hat nicht Regie geführt laut Plan, wie heißt der?
Laut Plan ist gut. Ja, also offiziell Plan hat er nicht Regie geführt.
Ich hab keinen Plan.
Robert Bohrer heißt der Regisseur.
Offiziell, wahrscheinlich hat er offiziell nicht Regie geführt, aber.
Ganz im Ernst, ich kann mir nicht vorstellen, dass Till Schweiger da nicht noch irgendwie so ein bisschen dran rumgefummelt hat an dem Ding. Er kommt ja in dem Film auch vor.
Als Interviewpartner?
Ja, als Interviewpartner und auch als Fußball, nicht Experte, aber ich wusste nicht, dass Till Schweiger so fußballverrückt ist. Und Bettina. 112 Minuten Schweini, was hältst du davon? Also wir haben es uns ja zusammen angeguckt. Ja. Und
ich bin ein großer Fan von guten Sportdokumentationen. Ich bin, muss ich sagen, ja eher ein Fan von Sportlern als Schauspielern. Und wenn man dann sieht, wie viel Arbeit und Schweiß hinter so einer Karriere steckt, da kann man nur sagen, Hut ab. Und gerade bei Schweinsteiger ist, der Mann hat ja so gekämpft, der war so oft verletzt. Und das jetzt nochmal, das ist ja wie so ein Zeitraffer, so eine Dokumentation. Und das hat mir gut gefallen. Also es ist schon emotional. Und,
ja, total. Wir sehen ja auch, wir sehen Tränen an seinem letzten Tag. Er spielt ja nachher dann bei Chicago? Ist es Chicago? Ja, ich glaube ja, Chicago Fires, also so ein obskurer US-Club, bei dem ja manchmal Franz Beckenbauer hat ja nachher auch noch in den USA gespielt. Fußballer gehen gerne zum Ende der Karriere nochmal in die USA und an seinem letzten Tag fließen da auch die Tränen. Ich habe es auch gerne gesehen, weil es nochmal so, wie du schon sagst, wie im Zeitraffer, in konzentrierter Form sieht man nochmal die Schweinikarriere.
So ein Brühwürfel, aus einer Suppe wird nochmal so ein Brühwürfel.
Ja, genau, die Kuh wird zum Brühwürfel irgendwie zusammen destilliert. Und was mir so ein bisschen fehlte, ist, waren so die Ecken und Kanten, also so die Brüche, die ja eigentlich in der guten Dokumentation auch immer drin sind. Also Schweini ist am Anfang nett und am Ende ist er immer noch nett. Und dazwischen war er auch die ganze Zeit nett. Ich erwarte jetzt nicht, dass sich da irgendwelche Abgründe auftun. Also ich will jetzt nicht sehen, wie Schweini doch nicht nett zum Zeugwart ist und sagt so, hey, Zeugwart, du mieser Kerl. Also sich doch mal daneben benimmt oder ausrastet oder so. Das wollte ich jetzt gar nicht sehen. Aber ich wollte irgendwas sehen, was vielleicht mal so im Kontrast zu dem Schweini-Bild steht, was man eben so hat eigentlich normalerweise.
Naja, oder dass man was erfährt, was man nicht wusste, was ich zum Beispiel gar nicht über ihn wusste. Das waren aber auch die Aufnahmen seines Vaters, also Schweinsteigers Vater. Dieses Filmmaterial hat er zur Verfügung gestellt.
Ja, der hat die ganzen Kinderfilme hat er zur Verfügung gestellt.
Dass so ein talentierter, begnadeter, also Bastian Schweinsteiger, Skifahrer war. Als der klein war und als Jugendlicher, mit 13 hat er dann, glaube ich, aufgehört und sich komplett dem Fußball verschworen. Bis dahin hat er richtig...
Ja, natürlich. Verschrieben, meintest
und,
du.
Und, dass er mit dem Skifahrer...
Mit dem Felix, Neureuther.
Genau, dass die so eng befreundet waren und dass in einigen Rennen eben nicht der Felix Neureuther als Jugendlicher gewonnen hat, sondern...
Der Schweini hat es gerissen.
Und wahrscheinlich wäre er auch ein ziemlich genialer Skifahrer geworden. Und da hätte mich zum Beispiel mehr noch interessiert, warum jetzt dann doch Fußball und nicht Skifahren?
Ja, es wurden einige Sachen so angerissen, die spannend gewesen wären und die kamen dann aber gar nicht vor. Ich weiß nicht, es gab auch eine Szene, in der Felix Neureuther sagte, ja, der Schweini, der wirkt immer so seriös, das ist er aber gar nicht.
Ja,
das
genau
wurde aber nur
da,
so, das
ja,
hätte ich ja, das hätte ich gerne mal gesehen. Gern. Und was ich auch ganz interessant fand, es gibt dann so Outtakes am Ende, wenn der Abspann läuft und da gibt es eigentlich so eine Szene, das ist fast verschenkt, die eigentlich so ein bisschen diesen ganzen Charakter von Bastian Schweinsteiger auch widerspiegelt. Also er hatte ja diesen älteren Bruder und er wollte ja immer alles machen, was sein Bruder macht und auch viel zu früh. Er hat, glaube ich, seine ersten Skier mit 2 Jahren bekommen und da gibt es so eine Szene, da steigt er auf so ein Mountainbike drauf, also dieser kleine Bastian Schweinsteiger, das ist ein Mountainbike, was viel zu groß für ihn ist, was für ihn wirken muss wie der Mount Everest und steigt aber trotzdem drauf und kippt damit um. Und das ist so ein bisschen der...
Und er hat nicht geweint. Ja, das war nicht schon ganz
Das ist so ein bisschen Bastian Schweinsteiger. Und ja, es wurden viele Sachen angerissen und was mir komplett auf die Nerven ging an dieser Doku war das Musikkonzept. Da war, also ich weiß es nicht, wo diese Musik herkam. Also das kennt man ja auch manchmal aus Til Schweiger Filmen, dass die Musik eine sehr große Rolle spielt, sehr dominant ist und die Musik war manchmal auch so laut, dass man die Interviews kaum verstehen konnte.
Das heißt ja eigentlich, dass du deinem Filmmaterial nicht traust.
Emotional, ja.
Sonst hättest du es nicht so mit Musik zugekleistert. Das fand ich auch ein bisschen schade, dass da manchmal der Ton schwer zu verstehen war.
Ja, es war so melodramatische Dudelmusik und am Ende, wenn es dann eben emotional werden soll, das haben wir schon kapiert, ja.
Das war auch so emotional.
Wenn Schweini weint, ist es emotional. Ja. Da brauche ich nicht noch irgendwelche Engelschöre und irgendwas im Hintergrund. Habe ich nicht gebraucht. Und wie gesagt, es waren zu wenig überraschende Stellen drin. Aber eine Stelle zum Beispiel, die ich wirklich überraschend fand, das war ein Interview mit Uli Hoeneß. Und da ging
das
es um,
super,
das
klar,
war super. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, so wow, der Uli Hoeneß hat gesagt, also Schweinsteiger war der Weltmeister geworden oder war er Meister geworden oder Champions. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall hat er im Fernsehen den Uli Hoeneß gegrüßt. Und Hoeneß hat gesagt, ja, ich saß im Gefängnis. Und wir hatten eigentlich als alle Insassen hatten beantragt, dass wir zusammen das Spiel sehen dürfen. Durften wir nicht. Und dann hat der Basti mich gegrüßt und das hat mich von der Pritsche gehauen. Und das waren so Momente, von denen hätte ich so ein paar mehr erwartet. Ne? Und was ich auch noch komisch fand, war übrigens diese Liebesszenen, also mit seiner Frau, der Anna, was ist natürlich ein wichtiger Teil seines Lebens, aber das war mir zum Teil so ein bisschen zu schnulzig irgendwie fast, oder? Wie hast du das gesehen?
Ach, ich fand das schon ganz gut, dass man ihn auch als Privatperson sieht. Und da gehört natürlich seine Heirat und die Kinder gehören dazu. Aber es war eben so, du hast meistens, wenn er Interviews gegeben hat, also für diese Doku, dann saß er, glaube ich, in so einem neutralen Hotelzimmer und das ist eben zum Beispiel eine ganz andere Doku geworden als die über Iggy Pop, Call Me Iggy. Also Iggy Pop.
Ich habe schon gesagt, Bettina, wo ist die Verbindung?
Aber du, ja, jetzt kommt sie.
Bettina hat eine Lieblingsdoku, eine Iggy Pop Doku. Also, und die hat sie natürlich verglichen, weil wir bei Sportland waren.
Ja, genau.
Und mit dem Schweinsteiger, mit der Schweinsteiger-Doku.
Ja, das kann man ja auch machen. Also Doku ist ja Doku. Und Iggy Pop nochmal, wer jetzt nicht gleich so weiß, wer das ist, in Rock Rockstar, sehr in die Jahre gekommen. Ja, sehr in die Jahre gekommen als junger Musiker. Ich glaube, der hat alles an Drogen eingeklinkt, was zur Verfügung stand. Der liebt
der Godfather of Punk.
Ja, genau, der liebt es
ganz. Iggy and the Stooges,
und ich weiß
gefährlich.
Noch, als wir in Cannes waren, das war 2016, auf dem roten Teppich, da ist ja so immer so ein Dresscode. Was macht Iggy? Natürlich zieht der unterm Smoking, hat er kein Hemd, da sieht man halt seine knochige Brust. War natürlich in allen Zeitungen, in allen...
Ja, komm auf den Punkt jetzt.
Genau. Und diese
Worauf Doku, willst du hinaus?
Und diese Doku, Call Me Iggy, da ist es eben, Iggy lädt denjenigen, der die Doku macht, in sein Haus ein. Und man sieht, wie der lebt mit diesen schrecklichen Versace...
Relativ bieder, ne?
Also, ja, mit diesen schrecklichen, ich glaube, sind es Versace-Kissen. Ich weiß es nicht
also
mehr.
Also jedenfalls stellt man sich Iggy Pops zu Hause völlig anders vor.
Genau, er liest jetzt, also mittlerweile, ich dachte auch, bin ich jetzt hier im Haus eines Spießers? Man sah ihn dann mit Lesebrille und dann macht er ja auch Tai Chi. Und ich glaube, eine der schönsten Stellen oder sagen wir mal so, ich liebe Widersprüche in Dokumentation, weil jeder Mensch hat Widersprüche und wir haben alle unterschiedliche Facetten und wir haben auch so ganz andere Seiten, jeder von uns, die man auch auslebt. Und Iggy und sein Ferrari, das war ein so ein Ding, der fuhr nämlich an so einer Baustelle, so einer Straßenbaustelle vorbei und da lag irgendwie noch so Split. Ja, genau. Und der stieg sofort aus und guckte, ob dieser Splitter so kleine Kratzer an seinem am Lack des Ferraris.
Ja, ich glaube, er wollte nicht so schnell fahren, also er hatte ja ein Interview mit dem Auto und sagte, ja, ich muss ganz langsam fahren, aber nicht die kleinen Steinchen gegen meinen weißen Ferrari prasseln. Ne? Also,
so, okay. Und das
da würde man ja eigentlich denken, dass Iggy das scheißegal ist. Ne?
Ja, da würde man denken, scheiß was drauf, ich saus da durch mit 180. Aber das ist eben so eine Doku mit ganz vielen, also auch die Widersprüche eines Menschen, die man da so hautnah miterleben kann, ist natürlich immer sehr voyeuristisch. Das mag ich aber. Und das hatte ich jetzt bei der Schweinsteiger-Doku nicht. Für mich war das, ich glaube, wer ihn als Fußballer, als Fan da verfolgt hat über die Jahre, der kannte viele
Ich glaube, der weiß mehr als in der Doku zu sehen.
Das, ne? Aber es ist trotzdem sehr schön. Das ist wie so ein Fotoalbum, so ein Lieblingsfotoalbum vielleicht von der Familie. Man kennt die Fotos und die guckt man sich halt immer wieder an. Das ist so im Zeitraffer und deswegen... Ist es eine emotional gemachte Doku, die auch gut geworden ist?
Ja, ich finde, wenn man sich dafür interessiert, für Schweini, kann man sich das angucken. Was mich total irritiert hat, ist, dass Mutter Schweinsteiger in dieser ganzen Doku nicht einmal vorkommt. Und es wird auch gar nicht erklärt, warum sie nicht vorkommt.
Genau.
Und ich weiß jetzt nicht so viel über Sebastian, über den Basti Schweinsteiger. Oh Gott, jetzt fange ich schon wieder an hier. Ich versuche wieder den bayerischen...
Es geht daneben, ich lasse es.
Ich weiß gar nicht so viel über ihn und ich dachte die ganze Zeit, während ich die Doku gesehen habe, ach Mensch, der arme Basti Schweinsteiger. Der ist ja mit seinem Bruder und dem Vater, die sind ganz alleine aufgewachsen. Wahrscheinlich ist die Mutter, entweder ist sie früh verstorben oder sie ist durchgebrannt mit einem anderen, keine Ahnung, Skiausstatter oder in den Bergen passiert sowas ja manchmal. Ja. Und wie sich dann aber herausstellte, ich habe dann nochmal nachgelesen, ist Mutter Schweinsteiger einfach so kamerascheu, dass sie da nicht vorkommen wollte. Hätte ich aber auch gerne mal gehört zumindest, ja. Oder ich hätte auch gerne gehört, welchen Einfluss hatte seine Mutter eigentlich auf ihn? Weil der Vater ist ja sehr präsent, ne, in der ganzen Doku.
Ja, aber guck mal, ist doch schön. Das, man das macht sich Gedanken.
Angeregt.
Ja, man wird angeregt, inspiriert, sich
das
Gedanken über Mutti Schweinsteiger zu machen. Ist doch supi.
Gut, also was war unser Fazit? Schweinsteiger, also es gibt keine neuen Erkenntnisse. Musik manchmal nervig, aber insgesamt trotzdem ein bunter Bilderbogen aus dem Leben des Bastian Schweinsteiger.
Kann man gut gucken.
Es ist aber so ein bisschen so wie so ein 112 Minuten langes Bewerbungsfilmchen für jetzt nach dem Ende seiner Fußballkarriere für höhere Weine eigentlich. Ne? Also jetzt eine Karriere vielleicht beim FC Bayern.
Statt schriftlich
oder beim DFB.
Statt eine Bewerbung zu schreiben, hat er ja jetzt seine Doku, die er schicken kann. Dann kann er sagen, ja, guckt euch die an, dann wisst ihr, wer ich bin.
Ich habe eben Bewerbungsfilmchen gesagt, das war despektierlich, das meinte ich gar nicht. Ich meinte, normalerweise gibt es ja Bewerbungsfilmchen, das ist natürlich mit 112 Minuten, fast zwei Stunden, auf jeden Fall ein Bewerbungsfilm, damit da erst gar keine Irritationen aufkommen.
Schön, dass du das nochmal richtig gestellt hast.
Ja, du weißt ja, was passieren kann. Gerade mit Till Schweiger, also da bin ich extrem vorsichtig. So, was passiert diese Woche noch? Wir haben noch so ein paar Serienstarts, die wir euch auch nicht vorenthalten wollen. Und zwar bei Netflix startet eine...
Haben wir gesagt, wo das läuft?
Amazon Prime, ja klar, Amazon Prime. Okay. Wir sind jetzt wieder bei Netflix. Wir wechseln jetzt wieder zu Netflix und da startet eine Zombie-Satire. mit dem schönen Titel Reality Z. Und das heißt natürlich so viel wie Realität Z. Und Z steht natürlich für Zombie. Und da wir schon da diese Woche alles ein bisschen absurd war, also von der Story her, bleibt es auch absurd, weil das ist eine brasilianische Serie. Und es geht um Doku-Soap-Stars oder Reality-TV-Stars, die während in Brasilien, also in Rio de Janeiro, eine Zombie-Apokalypse ausbricht, sich in einem Fernsehstudio in Sicherheit bringen müssen und da dann gegen Zombies kämpfen. Juni ist genau deine Serie, glaube ich, Bettina, ne? 10 Episoden ab 10. Juni neu auf Netflix.
Die 10 Folgen hintereinander wegzugucken, ich glaube, das wäre für mich so schon eine Form von ultimativer Folter.
Schlimmer als jede Zombie-Apokalypse.
Ja, das wäre für mich die Zombie-Apokalypse.
Eine weitere neue Serie, die auch auf Netflix anläuft, ab 12. Juni, eine Miniserie mit 6 Teilen, heißt Das Grab im Wald. Und das ist ein Krimi-Thriller, eine Krimi-Thriller-Serie. Die polnische Adaption eines sehr erfolgreichen Thriller-Bestsellers von Harlan Cobens, gleichen Titels. Und da geht es um einen Staatsanwalt, der 25 Jahre lang auf der Suche nach seiner Schwester war, die 25 Jahre lang verschwunden war. Und es wird dann im Wald eine Leiche gefunden, auf der neue Spuren gefunden werden. Und er kann Hoffnung haben, dass seine Schwester eventuell doch noch lebt. Ganz spannende Geschichte. Auch neu ab 12. Juni, Das Grab im Wald auf Netflix.
Miniserie in 6 Teilen.
Hatte ich schon gesagt.
Ja, dann sagen wir es nochmal, falls man überlegen will, wie viel Zeit man investieren müsste.
es geht ja auch so schnell. Man vergisst es ja auch alles wieder. Und dann startet noch eine weitere Serie auf Netflix, die zum beliebten Genre der Doku-Serien gehört.
Lenox Hill heißt die Serie. Und darin geht es um 4 Ärzte im renommierten Lenox Hill Hospital in New York.
Ja, es ist so wie Grey's Anatomy in echt eigentlich, ne? So.
Naja, Grey's Anatomy hat ja nun, glaube ich, auch jede Menge Liebesgeschichten, soweit ich mich da noch dran erinnere. Und ja,
Liebe gibt es auch im Lenox Hill.
Liebe gibt es immer, aber im Lenox Hill, die haben da schon ziemlich heftiges Pensum. Und das muss man jetzt dann erstmal abwarten, wie viel Zeit da überhaupt für die Liebe bleibt, falls...
Du meinst in den letzten Folgen, die wir noch nicht gesehen haben, da kommt das die große Liebesoffensive. Aber sie arbeiten ja auch mit sehr viel Liebe. Und vor allen Dingen geht es eben auch darum, wie diese Ärzte so unter Hochdruck arbeiten und überhaupt am Ende Arbeitsleben und Privatleben überhaupt nicht mehr zu trennen ist. Wenn du in Lenox Hill arbeitest, hast du dein Leben der Medizin geopfert.
Und deine Liebe wahrscheinlich auch. Aber Liebe hat ja viele Facetten. Die Liebe zum Beruf ist ja eine davon.
Die Liebe.
Also am 10. Juni auf Netflix.
Eine weitere News der Woche neben den Dreharbeiten, die jetzt ab 12. Juni wieder in Kalifornien stattfinden können unter erschwerten Bedingungen, ist die Nachricht, dass Emmy-Gewinner und Tschernobyl-Macher, also der Macher der sehr beliebten HBO-Serie Tschernobyl, ein neues Projekt hat. Und ein Projekt, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet hat, er wird eine Videospieladaption machen, und zwar heißt das Spiel The Last of Us, und das wird er auch für HBO inszenieren und mit Unterstützung das Ganze von Greg Mazin, mit dem er auch bereits Tschernobyl schon zusammen gemacht hat. Darauf werden sich bestimmt auch viele freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Und Christian, du verschenkst ja diese Woche noch was.
Ich verschenke jede Woche was, das weißt du doch. Und ich, wie jede Woche...
Ja, aber du sollst ja langsam mal hinkommen, dass du sagst.
Jede Woche, manchmal, das steht hier sogar vor meiner Nase rum, aber ich war gerade so fasziniert von den liebenden Ärzten Lenox Hill und der neuen Tschernobyl-Serie, dass ich es beinahe vergessen hätte. Also inspiriert von der neuen Zombie-Serie habe ich mal geguckt, was habe ich denn noch zum Thema Zombies? Und da habe ich die ersten 3 Staffeln der beliebten Serie iZombie auf DVD, die schenke ich euch diese Woche, im Paket, alle 3 Staffeln. Und es gibt ja viele Leute, die sagen immer so, ja, ich kann das doch streamen, wozu brauche ich das noch auf DVD? Und ich jedenfalls, ich kann nur für mich sprechen hier, habe meine Lieblingsserien ja immer gerne nochmal auf DVD oder Blu-ray, weil die stehen da im Regal, das ist irgendwie sowas, was ich festhalten kann, dass dieses Streaming ist so flüchtig. Und ich denke auch mal, was passiert eigentlich, wenn Netflix, wenn die dicht machen plötzlich, ja, und wie streame ich dann kann ich immer noch meine DVD rausholen und meine Lieblingsserie sehen.
Oh, das, gut, ich muss sagen, ich finde in den Regalen die Rücken der DVD-Cover, es gibt ja so einen ganz interessanten Farbmix. Das ist also unter dem Aspekt, finde ich das ganz schön. Das ist so eine wild zusammengewürfelte Farbdoku irgendwann. Doku? Wieso Doku? Also ja, Deko, ich meine Farbdeko, und das finde ich ganz gut.
Wir waren gestern in einem Einrichtungsgeschäft, wo wir, es war sehr nett, wir gehen da sehr gerne hin und die sind alle sehr lieb dann, und wir wollten ein neues Kissen kaufen, ein farbiges, und wir hatten so ein Foto gemacht, unser Regal mit den ganzen Büchern und so, und ich habe gesagt, ja, es ist ja sehr wild,
und die DVDs
ist sehr wild, der Farbmix, und dann schlug mir der Verkäufer vor, ich sollte das alles nach Farben sortieren.
Also nicht irgendwie thematisch.
Nicht nach Autoren. Thematisch. Nach Autoren oder nach was weiß ich, keine Ahnung. Nach einer Serie. In einer Serie, wenn die Rücken dann verschiedene farbige Cover haben, kann ich auch die Serien dann durcheinander nach Farben sortieren.
Ich habe auf jeden Fall drüber nachgedacht.
Er hat einen Punkt, auf jeden Fall.
Ja. War auf jeden Fall sehr schwierig mit der Farbauswahl des Kissens, weil bei uns alles so bunt ist.
Das muss ja zur DVD passen.
Das Kissen passt zur DVD. Wie war das mit Lothar?
Der Gürtel muss zu den Schuhen passen. Das war Weggesuchtet diese Woche. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt Anregungen bekommen. Und schreibt uns, wenn ihr Sachen wissen wollt, wenn ihr neue Anregungen habt, wenn ihr irgendwas von uns wissen wollt. Und sei es auch nur, wie viele Farben in unserem Regal, in unserem Wohnzimmer zu finden sind.
Alle.
Welche Farben das neue Kissen hat. Auch das könnt ihr fragen. Also ihr könnt uns schreiben an weggesuchtet@hotmail.com oder ihr könnt mir natürlich auch via Insta schreiben. Da heiße ich dann, da findet ihr mich nicht unter Weggesuchtet, sondern unter Christian Aust. Ich freue mich, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
Na, ich mich natürlich auch.
So sehr. Und es macht mir großen Spaß, jede Woche aufs Neue. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Und wir hören uns wieder. Und bis dahin, genießt die Zeit.
Und wenn es euch gefallen hat, sagt es bitte weiter. Freuen wir uns auch drüber.
Ja, ihr könnt uns auch bewerten. Aber natürlich nur 5 Sterne. Ist ja klar, ne?
Wir geben doch hier gar nichts vor.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss und bleibt gesund.